haben wir jetzt das und sind vielleicht doch ein grosser Teil im Raum von dem überzeugt. Das werden wir miteinander ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich seit neuestem eine Jury habe, die mich bewerten da vorne. Das ist ganz neue Aussichten. Jetzt mal schauen, was denn da rauskommt. Die junge englische Journalistin Ariane Sherin startet im Oktober 2008 in London eine Plakataktion, die weit über die Grenzen Englands hinaus Beachtung fand. Anstoß zu ihrer Aktion waren Botschaften in öffentlichen Verkehrsmitteln von Christen, Bibelverse, Gedankenanstöße, und sie ist dann ins Internet gegangen, auf diese Seiten, und empfand dann, was ihr begegnete, als Drohbotschaft. Sie ärgerte sich darüber, dass die Passagiere in ihren Augen durch die Botschaft eingeschüchtert würden. Und dann kam ihr die Idee, den Leuten zuzurufen, sie sollten sich nicht verrückt machen lassen, denn es gäbe vermutlich gar keinen Gott. Ihr Zeitungsaufruf löste ein großes Echo aus. Freidenker, Atheisten und Humanisten unterstützten sie und spendeten 300.000 Franken. Und so rollte anfangs 2009 ihre Botschaft auf 200 Bussen und 1000 U-Bahnen in London. Und ursprünglich wollte Sherin schreiben, es gäbe keinen Gott. Der Protest der Gläubigen und die Bedenken der Transportunternehmen veranlasste sie dann, so ein probably, wahrscheinlich einzufügen. Und diese Aktion erreichte auch im 2009 im Herbst die Schweiz mit derselben Botschaft. Da ist wahrscheinlich kein Gott. Also sorge dich nicht, genieße das Leben. Vielleicht können Sie sich erinnern, das war da dann schweizweit, wobei der Kanton Zug hat sich geweigert, diesen Slogan aufhängen zu lassen. Die Stadtregierung störte sich am zweiten Teil der Botschaft, also sorge dich nicht, genieße das Leben, weil sie meinen, dass das vermittelt, wer an Gott glaubt, das Leben nicht genießen kann. Damit waren sie nicht einverstanden. Selbstverständlich hat in meinen Augen die Stadtregierung recht, nur ob man in unserem freiheitlichen Denken deshalb für so ein Plakat ein Verbot erlassen muss, das ist ein anderes Thema, aber das werde ich heute mit euch nicht besprechen, sonst bekomme ich eine schlechte Bewertung davon. Also. Meine Gegenkampagne, die ich heute Morgen führe, lautet, da ist wahrscheinlich ein Gott, freue dich und genieße dein Leben. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass man ernsthaft an Gott glauben kann und gerade diese Tatsache zu einem erfüllten und einem fröhlichen Leben führt. Die Kernfrage dieser Propaganda aus England ist, ob es einen Gott gibt. Und die Botschaft ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, sehr, sehr gering sei. Die Frage, die ich heute beantworten möchte, was für die Existenz Gottes spricht, möchte ich in der Auseinandersetzung mit einem der führenden Atheisten weltweit führen heute Morgen, mit Richard Dawkins. Er schreibt etliche Bücher und hält unglaublich viele Vorträge, um den Menschen zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und ich wollte nicht jetzt euch die Existenz Gottes beweisen und einfach ausblenden, was Atheisten argumentieren. Wir müssen uns diesen Argumenten, diesen Aussagen stellen können. Sonst, was wollen wir dann? Einfach nur sagen, ja, wir glauben, es gibt einen Gott, und die anderen sagen, wir glauben, es gibt keinen Gott. Man muss das mal etwas genauer anschauen. Er ist der Verfasser des Buches Der Gotteswahn, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, also mit dem Buch natürlich. Dawkins teilt die Menschen in 7 Kategorien auf. Kategorie 1, Gottes Wahrscheinlichkeit bei 100%. Dazu gehöre ich. Gottes Wahrscheinlichkeit 100%. Ich würde sogar sagen 200. Also ist Kategorie 1. Kategorie 7, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt. Knapp über 0. Und dann gibt es ja vor 7 noch eine Kategorie 6. Die heißt, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Stark atheistisch, ich weiß, dass es keinen Gott gibt, ist Kategorie 7. Und Kategorie 6 ist sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, knapp über 0. Interessant finde ich, dass Dawkins sich selbst zur Kategorie 6 zählt. Als einer, der in der ganzen Welt unterwegs ist, um den Menschen zu erklären, dass es keinen Gott gibt, sagt, ich gehöre zur Kategorie 6. Mit einem starken Hang dazu zur Kategorie 7. So sagt er das ungefähr. Also Dawkins, der unterwegs ist als Atheist und beweisen will, dass es keinen Gott gibt, sagt, mit letzter Gewissheit kann ich das doch nicht sagen. Und diese Ehrlichkeit ist mir sehr sympathisch. Übrigens durchweg ist mir Dawkins von seiner Ehrlichkeit, seiner Offenheit unglaublich sympathisch. Mit diesem Mann kann man sich auseinandersetzen, weil er sagt, was er denkt. Und nicht irgendwie so komische Sachen in die Welt setzt und man weiß nie, was er wirklich denkt. Nein, er ist ehrlich mit sich selbst. Er sagt, ich bin sogar Kategorie 6. Und er schreibt dann auch in aller Deutlichkeit, und die Klammer ist nicht von mir eingefügt, sondern von Dawkins selbst. Entscheidend ist nicht, ob Gottes Existenz widerlegbar ist, das ist sie nicht, sondern ob sie wahrscheinlich ist. Es ist also nicht beweisbar, dass es keinen Gott gibt. Die Frage lautet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt? Und hier muss ich Dawkins zustimmen. Gottes Existenz oder Nicht-Existenz kann man letztlich nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden beweisen. Ich kann Ihnen heute keinen unanfechtbaren Beweis der Existenz Gottes liefern, so gern ich das machen würde. Könnte ich das, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Denn dann würde er sich dermaßen klein machen, dass er für uns greifbar und fassbar wird. Und ein Gott, den wir greifen und fassen können, kann kein Gott sein. Der kann nicht über uns stehen. Das ist gerade das, was Gott auch ausmacht. Er ist für uns unzugänglich. Er lebt in einer Dimension, zu der wir noch keinen Zugang haben. Er ist uns weit überlegen und deshalb können wir in unserer kleinen Welt ihn nicht vollkommen erfassen. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes aufzeigen möchten, müssen wir Indizien suchen, die für seine Existenz sprechen. Und ein Indiz, das schauen wir heute nur miteinander an, das finde ich ist das allerzentralste, das eindeutigste Indiz für die Existenz Gottes. Und an diesem Indiz, das auch natürlich Dawkins die Diskussion führt, dieses Indiz ist auch für ihn dermaßen wichtig, dass es einen großen Teil überhaupt seiner Argumentation ausmacht. Es gibt ein Hauptindiz, und das wollen wir eben betrachten. Für uns Menschen ist der stärkste Hinweis auf die Existenz Gottes die Schöpfung. Die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Menschen, das Universum, einfach alles, was in dieser Welt wir finden, was gemacht ist, was wir als konstruiert empfinden. Schauen von Naturfilmen ist es nicht selten, dass die Naturwissenschaftler vor Staunen nicht mehr aufhören. Man merkt, sie sind fasziniert von dem, was sie berichten. Und was sagen sie? Sie sprechen vom Wunder der Natur. Was das Wunder der Natur hier fertiggebracht hat. Und wenn man genau das überlegt, passiert das, dass diese Naturforscher die Natur personifizieren. Das Wunder der Natur, weil man nicht sagen kann, das ist ein Wunder Gottes des Schöpfers, sagt man, es ist das Wunder der Natur. Und somit wird die Natur ganz heimlich durch die Hintertür zum Gott. Wenn wir die Tier- und Pflanzenwelt betrachten, entdecken wir doch, wie komplex die ganzen Organismen funktionieren. Wir können den Gedanken nicht einfach zur Seite schieben, dass hier ein Konstrukteur am Werk gewesen sein muss. Für diesen Gedanken muss ich nicht Biologie, noch Chemie, noch sonst irgendetwas studiert haben. Das entspricht einfach unserer natürlichen Wahrnehmung. Wenn ich mein Handy hervornehme, kommt von euch jemand auf die Idee, das sei durch Zufall entstanden? Kommt jemand auf die Idee, das hätte niemand konstruiert, da hätte niemand darüber nachgedacht? Oder wenn ihr die Waschmaschine zu Hause anstellt, den Geschirrspüler oder die, eben die Waschmaschine oder den Computer, kommt irgendjemand auf die Idee, dass diese Maschinen einfach nur da waren? Jeder weiß intuitiv, das sind Konstrukteure am Werk, die haben viel Zeit verwendet, um zu überlegen, wie das laufen soll. Das ist uns selbstverständlich, dass hinter diesen Produkten Konstrukteure, Ingenieure stecken. Und betrachten wir ein Gemälde, ist es mir doch klar, dass jemand dieses Gemälde gemacht hat. So funktioniert unsere Welt. Und dieser Tatsache stimmt interessanterweise, ich habe gesagt, der fällt mir eigentlich noch Dawkins zu. Er sagt, wir sind auf unserem Planeten von vielleicht 10 Millionen Arten umgeben. Und jede davon lässt unabhängig, wohlgemerkt, unabhängig von der anderen eine eindringliche Illusion gezielter Gestaltung entstehen. Also nicht einmal, er sagt nicht einmal, wenn man alles zusammen anschaut, dann müsste man denken, da muss ein Konstrukteur sein, sondern er sagt sogar, wenn ich nur jedes Einzelne anschaue, unabhängig vom anderen, wenn ich hier ein Bienchen anschaue und dort eine Kuh und da ein Mensch und ein Baum, jedes unabhängig voneinander, bewirkt die Illusion, die intuitive Illusion, sagt er dann halt, dass das konstruiert sein muss. Das ist nicht unglaublich. Das kann ich 100% unterschreiben, außer dem Wort Illusion. Mit anderen Worten, wenn wir die Schöpfung betrachten, kommen wir intuitiv zum Schluss, dass hinter jeder einzelnen Art ein Gestalter am Werk gewesen sein muss. Jemand, der sich das ausgedacht und konstruiert hat. Aber diese selbstverständliche Annahme bezeichnet er in Bezug auf die Schöpfung als Illusion. Und hier setzt auch Dawkins mit seiner Kritik an, denn das ist das stärkste Indiz, das für die Existenz Gottes spricht, und deshalb muss er ja auch hier, dieses Indiz muss er ja dann untergraben. Und deshalb versucht Dawkins mit naturwissenschaftlichen Methoden zu beweisen, dass die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes sehr gering sei. Er geht mit seiner Polemik so weit, dass er den Eindruck erweckt, dass Menschen, die an einen Gott glauben, keine Ahnung von Naturwissenschaft haben. Denn würden sie eine Ahnung von Naturwissenschaft haben, dann würden sie nicht mehr an eine Existenz Gottes glauben. Mit anderen Worten, nur Ungebildete glauben an Gott. Das ist der Tenor durch seine Polemik durch sein ganzes Buch hindurch. Nur Ungebildete glauben noch an Gott. Und nebenbei bemerkt, macht er damit der Menschheit auch kein besonderes Kompliment, denn ca. 90% der Bevölkerung glauben, also der Weltbevölkerung glauben an eine Existenz Gottes. Das muss ja auch mal gesagt sein. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber das wäre ein anderes Thema. Nebenbei bemerkt, macht er damit eben diesen Menschen da 90% eigentlich kein gutes Zeugnis, stellt er kein gutes Zeugnis aus. Aber wie sieht er dann seine anscheinend naturwissenschaftliche Begründung aus? Und das möchte ich nun an einem Beispiel aufzeigen. Ich bin kein Naturwissenschaftler und es ist sicher so, dass ich als Theologe noch andere Gesichtspunkte berücksichtige. Aber wenn ich seine Beweisführung unter die Lupe nehme, so erfordert das in meinen Augen eine gehörige Portion blindes Vertrauen in eine abenteuerliche Vermutung oder abenteuerliche Vermutungen, die er in die Welt setzt. Ich kann das euch an einem Beispiel deutlich machen. Dawkins spricht von 3 Lücken in der Evolution. Das sind Lücken, die sich nicht einfach erklären lassen, das sagt er so. Lücken, für die es bis heute noch keinen einzigen konkreten Beweis gibt, wie sie überbrückt worden sind. Es sind Lücken, von denen er sagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass sie überbrückt werden können. Die erste Lücke: die einmalige Entstehung des Lebens. Er hält fest, dass der Ursprung des Lebens ein einzigartiges, einmaliges Erlebnis war. Oder Ereignis war, Entschuldigung. Für diese einzigartige Entstehung habe Naturwissenschaft bis heute keine überzeugende Erklärung. Das sage nicht ich. Das sagt er. Könnt ihr das Buch lesen, wenn ihr wollt. Es sind nur Vermutungen und Hypothesen, die man verfolgt. Deshalb ist Darkin sehr dafür, dass man viel Geld in dieses Forschungsgebiet steckt und investiert, damit man das dann mal herausfinden könnte. Die zweite Lücke sei noch schwieriger zu schließen, noch schwieriger. Das heißt, der Glücksfall, Darkin spricht nicht von Zufall, sondern von Glücksfall, müsste noch viel größer sein als der erste, als bei der Entstehung des Lebens. Es ist die Entstehung, ich muss dieses Wort verwenden, weil es kommt einem später wieder, Eukaryontenzellen. Also ich habe einem Freund, der Doktor der Biologie ist, natürlich angerufen und habe ihn dann noch genau gefragt, was ist das, diese Zellen, wenn das so wichtig ist. Also behafte mich nicht, aber es soll eine Bakterie, der Zellkern der Bakterie sein, und in diesem Zellkern befindet sich die DNA, also der Bauplan dieses Lebewesens. Und das ist fast unmöglich, wie das entstanden ist, das zu erklären. Also auch für das hat man, für dieses Elementare, dass diese DNA hat keine Erklärung, diese Lücke ist wissenschaftlich nicht geschlossen, nicht geklärt. Man konnte das nicht schließen. Und dann die dritte große Lücke, die Entstehung des Bewusstseins. Wie ist es gekommen, dass wir Menschen unser Leben reflektieren können? Wie ist es gekommen, dass ihr mir zuhören könnt und hoffentlich verstehen, was ich sage? Wie ist das Bewusstsein gekommen? Wie ist es gekommen, dass wir einen Verstand haben? Wie kam es dazu, dass wir Persönlichkeiten mit eigener Identität sind? Dass eine dieser Lücken geschlossen wird, erachtet man als unwahrscheinlich. Und ich muss es wirklich nochmals erwähnen, das sage nicht ich, sondern das ist die Argumentation von Darkin selbst. Man erachtet das als unwahrscheinlich. Und dass es geschehen ist, erachtet Darkins als reine Glücksfälle. Drei unglaubliche Glücksfälle. Drei Unwahrscheinlichkeiten, die dann doch irgendwie durch unglaubliche Glücksfälle entstanden sind. Das erklärt er so. Es mag Milliarden Planeten geben, auf denen sich Leben auf dem Niveau von Bakterien entwickelte. Aber nur ein winziger Bruchteil dieser Lebensformen schaffte jemals den Sprung zu einem Gebilde wie der Eukaryontenzelle, also dieser DNA. Und von diesen wiederum überschritt ein noch kleinerer Anteil den Rubikon zum Bewusstsein. Das klingt jetzt wirklich schlau, weil das hat auch Fremdwörter drin, oder? Und das spricht auch von Milliarden von Planeten und von Bakterien. Es mag Milliarden von Planeten geben, auf denen sich Leben auf dem Niveau von Bakterien entwickeln. Und wo sind denn diese Planeten? Wo sind diese Milliarden Planeten, wo das stattfindet? Man kennt, soviel ich weiß, nicht einen Planeten, wo man sagen könnte, da sind wir sicher, dass da Lebensformen im Stadium eines Bakteriums vorhanden ist. Nicht einen Planeten. Und er spricht von Milliarden von Planeten, und da könnt ihr es also wirklich die Wissenschaftler fragen. Ich weiß nicht, sie haben jetzt mal kürzlich gesagt, sie hat irgendwo was gefunden, aber ob das wirklich nagelfest ist, das würde ich auch noch bezweifeln. Aber sicher nicht Milliarden. Er erweckt den Eindruck, wie das selbstverständlich wäre, dass das ganze Universum nur so von Bakterien sprudelt. Es gibt keinen einzigen Planeten. Darkin erweckt den Eindruck, als ob es der Normalfall sei, dass es auf einem Planeten Bakterien gibt. Es sind nicht nur Milliarden von Planeten, die er zur Begründung heranziehen muss, sondern auch Milliarden von Jahren, die zu diesem Glücksfall führen, dass Leben entsteht und der Mensch ein Bewusstsein bekommt. Wohlbemerkt, das ist seine Annahme, die durch kein einziges Forschungsresultat bewiesen ist. Und seine Schlussfolgerung, da wir lebendige Eukaryonten sind und ein Bewusstsein haben, also eben diese drei Glücksfälle sich in uns vereinigen, muss unser Planet zu den wenigen gehören, auf denen alle drei Lücken überbrückt wurden. Voilà. Was könnte ich jetzt doch sagen, wenn wir jetzt miteinander den Schöpfungsbericht gelesen haben und ihr habt in allen verstanden, was wir gelesen haben, das ist doch klar, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Da sagt ihr, ja, ich hätte da aber noch eine Frage. Aber man kann doch nicht eine Argumentation führen, die auf Hypothesen beruht, um dann quasi das als ein bewiesener Gedankengang hinstellen und quasi ja ein absoluter Zirkelschluss. Ich stelle eine Behauptung auf, nehme die Behauptung als wissenschaftliche Tatsache, obwohl es eine Behauptung ist, und sage, jetzt ist klar, dass die Existenz Gottes minimal ist, dass es einen Gott gibt. Wie wissenschaftlich ist denn diese Aussage? Und nachdem er noch weiter solche scheinbaren wissenschaftlichen Versuche macht, mit denen er beweisen möchte, dass alles ohne Entwicklung eines Gottes entstanden sei, diese Erklärungen sind nüchtern betrachtet auf demselben Niveau wie dieses Beispiel mit diesen drei Lücken. Also keine Beweise, sondern reine Hypothesen und Theorien, sagt er. Wenn man die Argumentation dieses Kapitels anerkennt, ist die Grundvoraussetzung der Religion die Gotteshypothese nicht mehr haltbar. Gott existiert mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wenn man die Argumentation dieses Kapitels, wie kann ich eine Argumentation anerkennen, die sich nicht auf harten Fakten abstützt und sich gegen eine natürliche, selbstverständliche, gegen meine natürliche, selbstverständliche Wahrnehmung stellt? Er will den Eindruck erwecken, dass seine Argumente wissenschaftlich wasserdicht sind, aber das sind sie ganz und gar nicht. Es gelingt ihm bei genauem Hinsehen eben nicht, den überzeugendsten Hinweis auf die Existenz Gottes zu widerlegen. Wir sind auf unserem Planeten von vielleicht 10 Millionen Arten umgeben und jede davon lässt unabhängig von der anderen eine eindringliche Illusion gezielter Gestaltung entstehen. Das ist eine Tatsache, das ist keine Illusion, sondern ist ganz normal. Was er als eine eindringliche Illusion bezeichnet, ist in meinen Augen gar keine Illusion. Vielmehr muss jeder denkende Mensch zum Schluss kommen, dass die Welt, in der wir leben, dermaßen komplex gestaltet ist, dass man nicht darum herumkommt, anzunehmen, dass es einen Gestalter geben muss, den ich natürlich Gott nenne. Paulus schreibt in Römern, dabei ist es, was man von Gott erkennen kann, für alle Menschen deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Gott hat sich selbst greifbar, sichtbar, verständlich gemacht. Und wie hat er das uns vor Augen gestellt? Wie hat Gott den Menschen sich offenbart? Er hat die Welt geschaffen und aufgrund der Schöpfung erkennen wir, dass es einen Schöpfer geben muss. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Selbst wenn Dawkins sagt, es ist eine Illusion, es ist keine Illusion, sondern es ist Gottes Weg, sich zu offenbaren. Und offenbar ist das in uns Menschen drin, dass wenn wir etwas anschauen in der Natur, uns unweigerlich klar ist, da muss es einen Schöpfer geben. Und auch Dawkins hat keine Entschuldigung. Warum auch immer ist er so besessen von der Idee, dass es keinen Gott geben darf? Ich weiß es nicht. Er verwendet seine ganze Intelligenz, und intelligent ist der Mann sicher, Zeit und Kraft dafür, um zu beweisen, dass es keinen Gott geben kann, obwohl es offensichtlich ist, wie er selbst sagt, dass man bei der Betrachtung der Schöpfung unweigerlich auf die Idee kommt, es müsse einen Kreator geben. Und Paulus sagt dazu, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Menschen haben sich abgewendet. Sie wollten nichts vom Schöpfer wissen. Lieber Zufall, lieber Glücksfall als einen Schöpfer. Und ihre Herzen sind verfinstert. Und dann sagt er es ganz direkt: Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Es gibt auch intelligente Narren. Narren ist nicht ein Begriff, ist nicht Dummheit. Sie sind zu Narren geworden. Warum sind Menschen so versessen darauf zu erklären, dass es keinen Gott gibt? Dieser Kampf gegen Gott bekommt schon fast religiöse Züge, und ein sehr fundierter Kritiker von Dawkins schreibt in seinem Buch treffend: Der Hang zum Aberglaube befriedigt sich heutzutage wissenschaftlich. Die Wissenschaft wird zum Gott, wissenschaftlich bewiesen. Und die Wissenschaft sagt, das höre ich das immer in den Diskussionen, gerade in solchen Fragen, Wissenschaft da, Wissenschaft dort, Wissenschaft da. Genauso argumentiert Dawkins. Aber wir haben ja gesehen, wie wissenschaftlich eigentlich diese Argumente schlussendlich sind. Die Bibel gibt uns ganz klare Hinweise, wie die Welt, das Leben und unser Bewusstsein entstanden ist. Das zu glauben, fällt mir nicht schwer, denn wie gesagt, es ist ein durchgängiges Prinzip, dass alles, was in der Welt existiert, konstruiert ist. An einem Flugzeug arbeiten unzählige Ingenieure, nur so kann ein Flugzeug abheben, in der Luft bleiben und wieder landen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne in ein Flugzeug sitzen würdet, wo die sagen, da hat niemand geplant. Da hat einer mal keinen Flügel gesehen, irgendwo liegen, hat er ihn angesteckt und so. Und da ist mal irgendwo ein Motor rumgelegen, hat er da irgendwie reingemacht und so. Und jetzt fliegen wir mal los. Dann sage ich, nein danke, ich nehme die Swiss. Ich will mit Flugzeugen fliegen, an denen wirklich Ingenieure sich Gedanken gemacht haben. Es ist einfach so normal. Die vielen Lebensformen in der Natur sind dermaßen komplex, dass die Vorstellung, dass das niemand konstruiert haben soll, einfach absurd sind und gegen jeden gesunden Menschenverstand. Und weil die Naturwissenschaftler selber von dieser Faszination ergriffen sind, dann sagen sie einfach, die Natur hat's gemacht, eben weil sie nicht an einen Schöpfer glauben. Aber es ist absolut absurd. Und gegen den gesunden Menschenverstand zu glauben, dass das, was geschaffen ist in dieser Welt, alles Glücksfälle seien. Die Bibel spricht durchgängig davon, dass Gott die Welt und das Leben erschaffen hat. Und wie er die Lücken überbrückt hat, von der die Wissenschaft noch keine Ahnung hat, wird uns in einem ganz schlichten Bild gezeigt. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Warum sollte das absurd sein? Warum soll es so schwierig sein, daran zu glauben? Hätte Gott uns die Entstehung des Lebens in Formel mitgeteilt, so würde das doch kein Mensch verstehen. Mit diesem einfachen Bild zeigt er uns, dass er der Ursprung, Spender und Schöpfer des Lebens ist. Er zeigt uns damit, dass er Leben schafft und dass er das Leben erhält. Und statt Gott ständig in Frage zu stellen, sollten wir ihm dankbar sein, denn alles, was wir haben, kommt von ihm. Aber viele Menschen sind von dem Gedanken gefangen, Gott möchte uns das Leben vermiesen. Ja, diese Propaganda. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, also freu dich und genieße das Leben. Also, wenn es einen Gott gibt, kannst du das Leben nicht genießen. Das ist ein fertiger Blödsinn, so etwas. Aber das war schon damals, bei Eva. Also die Frucht aß, die Schlange suggeriert ihr, Gott würde ihr das Beste vorenthalten. Eva, wenn du dich von Gott löst, dann bekommst du viel mehr, dann wirst du sogar sein wie Gott. Gott will nur, will dir das Beste nicht geben. Jetzt ist darauf reingefallen. Dummerweise. Wenn sie sich von Gott lösen, dann würden sie das wahre Leben bekommen. Und diese Propaganda der Freidenker zielt auf denselben Punkt, nämlich, dass wenn Gott existiert, wir uns Sorge machen müssen. Wenn Gott existiert, würden wir ein Problem in unserem Leben haben. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Denn wenn wir Gott ablehnen, wenn wir ihn verleugnen, werden wir das vor Gott zu verantworten haben. Dann werden wir schon ein Problem haben. Aber wer mit Gott lebt, der muss sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil, wir können unsere Sorgen sogar bei Jesus abladen. Werft alle eure Sorgen auf ihn, auf Jesus ist da gemeint, denn er sorgt sich um euch. Das ist das Faszinierende an Gott, dass er sich nicht von uns distanziert als der mächtige, allmächtige Schöpfer und Gestalter des Himmels und der Erde, sondern dass er die Nähe zu uns Menschen sucht. Er hat alles getan, dass wir uns nicht fürchten müssen. Er selbst hat dafür gesorgt, dass wir unsere Schuld loswerden und mit ihm in Gemeinschaft leben können. Jesus, der Sohn Gottes, hat aus Liebe zu uns Menschen für unsere Schuld bezahlt. Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Was ist denn das für eine Anklage an uns Menschen? Das ist eine Offerte von Gott an uns. Er hat dafür gesorgt, dass wir unsere Schuld loswerden. Schade, wenn so viele Menschen dieses Liebesangebot Gottes nicht verstehen oder verstehen wollen. Schade, dass sie Gott bekämpfen, statt mit ihm zu leben und die Vergebung der Schuld anzunehmen. Schade, dass so viele Menschen glauben, Gott wolle ihnen das Leben vermiesen. Das Gegenteil ist der Fall. Gott kommt uns sogar in unvorstellbarer Weise nahe und wir haben das auch in den Liedern heute gesungen. Denn wer sich Gott zuwendet, indem er die Vergebung durch den Tod von Jesus am Kreuz annimmt, der kann in einer ganz, intimen Beziehung mit Gott leben. Jesus sagt das so. Wenn jemand mich liebt, wird er an mein Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wohnt in einem Menschen, der zu ihm kommt. Gott wohnt in uns. Gott wohnt in mir. Das ist ein Gottesbeweis in uns drin, den jedoch nur Menschen kennen, die diese Erfahrung gemacht haben von Gott, der in meinem Leben Raum einnimmt durch den Heiligen Geist, in mir wohnt. Und deshalb ist die Überzeugung der Christen dermaßen unerschütterlich, weil sie Gottes Existenz nicht nur auf einer Verstandesebene begriffen haben, sondern sie haben eine innige Beziehung zu diesem Schöpfer. Wir wissen es einfach. Weil der Schöpfer des Himmels und der Erde in uns lebt. Paulus sagt das so, so bezeugt der Geist Gottes selber, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eben göttlich, was da geschieht. Die Existenz Gottes ist für Christen eine klare, sogar erfahrbare Sache. Wir haben eine Beziehung zu Gott, die nicht von Angst und Sorge geprägt ist, denn wir sind mit Gott versöhnt. Und wie diese Beziehung aussieht, sagt Paulus treffend, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater, zu Gott, dem Schöpfer. Der Schöpfer ist unser Vater geworden, ein liebender Vater. Also, wenn man da das Leben nicht genießen kann. Interessant ist eigentlich, dass sich Menschen dermaßen daran stören, wenn andere an die Existenz Gottes glauben. Sie fühlen sich durch die Botschaft bedroht. Aber warum fühlen sie sich bedroht? Wäre auch mal interessant. Ich meine, wenn jemand sagt, die FEG existiert nicht, dann fühle ich mich nicht bedroht. Ich weiß, dass sie existiert und was juckt mich das? Dann denke ich, der weiß es einfach nicht. Warum fühlen sich diese Leute bedroht? Warum lässt sie das nicht kalt, was Gott sagt? Könnte es sein, dass sie tief in ihrem Herzen eben doch noch irgendwo die Ahnung haben, dass es einen Schöpfer geben muss? Und dass sie es nicht ertragen, wenn dermaßen stark jemand diese Existenz Gottes behauptet? Menschen, die Gott ablehnen, gibt es seit es Menschen gibt, es keine neue Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Erscheinung aller Zeiten. David sagt in seinem Psalm, die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Wer Verstand hat, der fragt ernsthaft nach Gott und der wird ihn suchen. David meint, der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Ich weiß nicht, wo du stehst in der Beziehung zu Gott. Aber wenn du Verstand haben willst, dann fragst du nach Gott. Dann nimmst du das ernst. Dann beginnst du zu suchen. Und du wirst erleben, dass Gott existiert, und zwar nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, nicht nur vom Verstand geleitet, sondern du wirst es auch in deinem Herzen erfahren, weil Gott, wenn du zu Jesus kommst, in dir wohnen wird. Und er wird in dir dieses Zeugnis aufrechterhalten, dass er der lebendige und wahre Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist unglaublich, was du alles gemacht hast. Die Vielfalt in der Natur, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Meere, die Landschaften. Und als Krönung uns Menschen mit dermaßen vielen Fähigkeiten. Ich bin zutiefst überzeugt, dass du Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt hineingekommen bist, uns den Vater gezeigt hast, für uns gestorben bist, damit wir uns mit dem Schöpfer versöhnen können und neues, ewiges Leben bekommen. Ein Leben, das ja von Freude und Friede und Geborgenheit geprägt ist. Amen.